ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Der Predigtext für diesen Sonntag heute, Misericordias Domini, die Erde ist voll der Güte des Herrn, er steht in Hebräer 13, Vers 20 und 21. Es sind nur zwei Verse, aber die haben es in sich. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und danke, Herr, für dein gutes Wort. Nun öffne es an uns, dass wir es verstehen und aufnehmen können. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, Deutschland ist in Unruhe. Das ist nichts Neues. Wir kriegen lauter neue Parteien. Das ist vielleicht halbwegs neu, keine Ahnung. Eine Partei, die habe ich jetzt besonders im Auge, das ist die Partei von Sarah Wagenknecht. Ja, Sarah Wagenknecht. Der eine oder andere hat da vielleicht Sympathien, ich weiß es nicht, das interessiert mich jetzt auch alles gar nicht, sondern mich interessiert nur, was ihr Mann mal gesagt hat. Denn der Oskar Lafontaine, ihr Mann, der hat mal vor etlicher Zeit schon gesagt, im Blick auf seinen damaligen Parteigenossen und Bundeskanzler Helmut Schmidt, Pflicht, Zitat, Pflicht, Treue, Ordnung, Disziplin, Leistung, das sind alles Sekundärtugenden. Nochmal, damit es jeder versteht. Pflicht, Treue, Ordnung, Disziplin, Leistung, das sind alles Sekundärtugenden, mit denen man auch ein KZ leiten kann. Also mich wundert das nicht, dass der Helmut den Oskar nicht leiden konnte. Und trotzdem hat der Oskar in einer gewissen Weise ja recht. Wer diese Tugenden hat, der kann was werden in Deutschland. Der kann was werden. Und damit man Karriere machen kann, ist es notwendig, dass man solche Tugenden hat. Egal, ob ich Parteivorsitzender werden will, der Oskar hat ja schon drei Parteien verschlissen, oder Kirchenführer. Mit diesen Tugenden ist man ein tüchtiger Mensch. Aber Tüchtigkeit alleine bringt nicht automatisch Gutes, auch wenn es gut gemeint ist. Die Spaltung des Atoms gelang und brachte die Atombombe. Einer saniert einen Betrieb und schickt so und so viele Leute in die Arbeitslosigkeit. Eine Mutter will für ihre Kinder alles, aber auch alles tun und macht sie absolut abhängig und lebensuntüchtig. Also man kann mit diesen Tugenden in Deutschland schon was werden. Ohne diese Tugenden, da gibt es auch nicht das Volk, so wie es jetzt ist. Und ohne diese tüchtigen Menschen gibt es auch diese Gesellschaften gar nicht. Ohne diese Tugenden, behaupte ich, kann eine Gesellschaft, ein Volk nicht leben. Jetzt rede ich die ganze Zeit von den Sekundärtugenden. Was sind denn dann die Primärtugenden? Ja, die Tugenden, die zuerst kommen, Primus und so. Wer kommt denn eigentlich zuerst? Die ersten Tugenden. Ja, die Tugenden, die tüchtig machen und nicht zum Bösen dienen. Und das hat der Lafontaine uns nicht gesagt. Aber das sagt uns die Bibel. Und das ist eine unbequeme Wahrheit. Aber seit wann muss Wahrheit denn bequem sein? Die Bibel sagt, wahre Tüchtigkeit, wahre Lebenstüchtigkeit gibt es nur in Übereinstimmung mit Gottes Willen. und was mit Gott übereinstimmt, ist immer gut. Dann werden auch die sogenannten Sekundärtugenden richtig gut und bewirken auch nur Gutes. Unbequem ist nur, das können wir nicht von allein. Das mag uns quer runtergehen, aber das ist die Diagnose der Bibel und ist Therapie zugleich. Sie sagt, ihr braucht Jesus Christus, der macht euch tüchtig zu allem, zu allem Guten und bringt euer Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Und das ist ja auch mit das Thema heute, lebenstüchtig werden, lebenstüchtig werden. Und am Sonntag des guten Hirten ist ja nur klar, wo der gute Hirte ist, da müssen auch die Schafe sein. Und das klingt doch ganz gemütlich, ihr könnt euch auch ruhig ein bisschen zurücklehnen und entspannen, aber ob es wirklich gemütlich wird, das kann ich euch nicht versprechen. Das geht schon gleich los. Hier heißt es so schön, der mache euch tüchtig, lebenstüchtig werden, der mache euch tüchtig. Im alten Luthertext stand, der mache euch fertig. Das ist auch deutsch, aber hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Der mache euch fertig, das wäre heutzutage missverständlich. Tüchtig. Und manche Zeitgenossen meinen ja, Christen können gar nicht tüchtig sein, die können nur fromm sein. Fromm, und dann denken sie an irgend so eine alte Tante, die lief dann immer mit der Bibel unter dem Arm, leicht frömmelnd durch die Gegend und hatte immer salbungsvolle Sprüche drauf, aber zum Lebenskampf tauchte sie nicht. Das meinen die dann mit fromm. Aber eigentlich meint fromm etwas ganz anderes. Das genaue Gegenteil. Tüchtig sein, und das haben wir bitter nötig. Leute, die gelebt werden, haben wir genug. Leute, die leben können, das ist selten geworden. Da braucht ja jeder schon eine Influencerin, die ihm dann sagt, wie man angezogen sein soll, wie man sich markieren muss, anmalen muss, die einem dann sagt, was sie tun sollen, damit man tüchtig wird. Leute, denen das Leben unter den Händen zerbricht, gibt es mehr, als unsere Gesellschaft bekömmlich ist. Wir brauchen endlich wieder tüchtige Leute, die ihr Leben nach klaren Maßstäben gestalten können. Leute, die wissen, wo es lang geht und die nicht nur Kraft und Liebe für sich selbst haben, sondern auch für andere Leute. Leute, an denen man sich orientieren kann. Tja, bist du so tüchtig? Die Bibel sagt uns, dass Jesus uns so tüchtig machen kann. Fertig machen, ja? Fertig machen kann. Dass wir mit dem Leben fertig werden und es nach Gottes Willen gestalten können und am Ende selig werden. Das ist der heiße Atem des Evangeliums bei Jesus Christus, dem guten Hirten. Aber lasst uns zum Besseren verstehen gleich eine romantische Hürde, falsche Vorstellungen über Bord werfen, von wegen, da ist der gute Hirte und jetzt kommt das orientalische Bild, der steht da leicht aufgelehnt auf seinen Stab, den Hirtenstab, hat eine Pfeife im Mund und raucht gemütlich vor sich hin, wacht über die Herde und ist eins mit sich und der Welt. Ja. Die Hirten zur Zeit von Jesus, die hatten ein ganz anderes Berufsbild. Das waren Raubeine, harte Typen, die mussten sich gegen Viehdiebe und gegen Raubtiere gleicherweise wehren, um die Herde vor Schaden zu beschützen. Und solche Hirten konnten ihren Beruf nur unter Einsatz ihres Lebens ausüben. Und deshalb gebraucht die Bibel das Bild von Jesus als dem guten Hirten, weil er sein Leben geopfert hat, um uns zu retten und weil er, den der Tod nicht halten konnte, als der Auferstandene mit seinem Leben uns zum Leben verhilft. Als der Auferstandene, und sein Auferstehungsleben ist so ansteckend, dass Mauerblümchen aufblühen, Verkorkste wieder Tritt fassen, Kaputte wieder heil, und Ratlose überzeugend werden. Und wo Jesus in Bann schlägt, macht er uns tüchtig zu allem Guten. Ich will mit euch jetzt 4 Punkte bedenken, die sind alle relativ kurz. Also nicht so lang wie diese Einleitung bis hierhin. Also, der gute Hirte macht uns tüchtig, indem er erstens die Schafe für den Eigentümer bewahrt. Und das heißt nicht weniger als, Gott hat ein Recht auf uns, ein Eigentumsrecht. Wir sind von ihm geschaffen, wir gehören ihm. Und wenn ich das höre, jetzt geht es ja alles wieder rund mit Abtreibung und pipapo, mein Bauch gehört mir, ja nicht mal mein kleiner Zeh gehört mir, nicht ein Tropfen Blut, nicht ein Gedanke, nicht ein Gefühl. Unser ganzes Leben ist Leihgabe, Darlehen auf Zeit, eine kostbare Gabe, für die wir Rechenschaft geben müssen. Wir gehören natürlich nicht gerne irgendeinem anderen. Das hat uns vermeintlich frei gemacht. Aber diese Freiheit sehen wir. Angst vor der Zukunft. Angst vor einem Krieg. Angst vor der Arbeitslosigkeit. Angst vor dem Zerbrechen von Ehe und Familie. Eine teuflische Freiheit. Und da haben wir auch die Ursache des Ganzen. Wir haben nicht die Freiheit von Gott gefunden, sondern einen anderen Herrn. Der Mensch hat sich freiwillig abhängig gemacht vom Teufel und lässt sich von ihm versklaven. Der lockt und betrügt mit großen Versprechungen von Erfüllung und Freiheit und Rausch. Und deshalb ist es nichts als ein einziges Elend, das sich unter der Knechtschaft des Bösen ausbreitet. Jesus Christus ist der gute Hirte, der uns dem Teufel abjagt. Das hat uns Jesus auf Golgatha mit seinem eigenen Blut schriftlich gegeben. Er führt uns wieder dem Herrn zu dem wir gehören, zu Gott selbst. Christsein ist ein Herrschaftswechsel. Christsein heißt nicht eine bestimmte Verhaltensweise, etwas frömmelt aus der Wäsche gucken und noch vielleicht entsprechend angezogen sein. Nein, wir stehen nicht neutral zwischen zwei Fronten, sondern wenn wir Christ werden, dann wechseln wir vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Vom Reich, da wo die Peitsche regiert, zu dem Reich der Liebe. Vom Getriebenwerden zum Verstandenwerden. Zu einem Hirten gehören Schafe. Natürlich wollen wir nicht gerne Schaf sein. Aber hast du noch nie zu dir gesagt, ich Schaf? Ich könnte mich sonst wohin beißen. Wie konnte ich nur? Ja, wie konntest du nur damals? Der Ehebruch und der unversöhnte Streit, der nun nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist, weil der andere inzwischen verstorben ist. Die Lüge, deren Gift noch heute wirkt. Das Schnäpschen, das so unschuldig aussah und das dich doch wieder hat zu trinken anfangen lassen. Der, die, das. Ich Schaf, sie Schaf, du Schaf, wir Schafe. Wir und unsere Sünde. Aber Schaf sein ist nicht schlimm, obwohl unsere Sünde Gott fast das Herz zerbrochen hat und an gebrochenem Herzen stirbt man bekanntlich. Woran ist Jesus denn gestorben? Wenn nicht an Gottes Sehnsucht nach uns Sündern, nach uns Schafen. Aber Schaf sein ist nicht schlimm, trotzdem nicht. Schaf der Sünde bleiben zu wollen, das ist schafig, affig, eselig, dämlich, alles auf einmal. Da kommt Jesus und schenkt uns Vergebung für alles, was gewesen ist und reißt uns dem Teufel aus den Klauen. Dessen Macht ist vorbei. Der Kaputtmacher hat ausgespielt. Und das Schaf blökt drauf los Ach Jesus, nein, du kannst ja denken, was du willst, aber ich muss so bleiben und das tun, was ich will. Dann kann man nur sagen, kaputt ist ganz schön. Ja, glaubst du, denkst du. Und wenn du dann noch sagst, ich bleib, wie ich bin, und gleichzeitig kichert es ganz teuflisch hinter der nächsten Ecke. Nein, umgekehrt. Wenn du die Stimme von Jesus in deinem Leben gehört hast und erkennst, dass Gott mit dir redet, dann hörst du nicht nur, sondern dann gehorchst du auch und dann folgst du ihm. Denn der gute Hirte Jesus Christus macht uns frei von allen falschen Bindungen, von der Knechtschaft des Bösen. Ich muss an den jungen Mann denken, der alles sozialisiert hatte, was nicht angebunden war. Sprich, der alles mitnahm, was ihm unter die Finger kam. Einen Namen hat diese Krankheit auch, das nennt man Kleptomanie. Und dieser junge Mann, der mit Jesus Christus zusammenkam, erfuhr durch ihn die Freiheit von seiner Sucht, Freiheit von seiner Bindung, Freiheit von seiner Krankheit, wie auch immer. Er war frei. Er brauchte nichts mehr mitgehen zu lassen. Da fällt mir Wolfgang Dück ein, das ist schon ein paar Jahre her. Der war im Knast, im Zuchthaus und ist da zum Glauben an Jesus gekommen. Und nachdem er seine zehn Jahre abgesessen hatte, kommt er als gläubiger Mensch aus dem Knast heraus. Und dann hat er nichts Besseres zu tun, als sich eine Apfelsinenkiste zu besorgen, stellt die in Hamburg vom Hauptbahnhof auf, klettert darauf und fängt an zu predigen. Und predigt das Evangelium, wie man frei wird durch Jesus. Und er war ja nun ein lebendiges Zeugnis. Ein lebendiges Zeugnis. Er hatte nur ein Problem. Er war von der Kleptomanie noch nicht frei. Er stand da und predigte. Und dann ging er bei Karstadt rein und hatte einen Mantel an und als er rauskam, hatte er zwei Mäntel an. Das war für ihn eine Katastrophe. Wenn er nach Hause kam und musste dann wieder hin zu Karstadt und denen das beichten, denn das sagt die Bibel, anders kommst du da gar nicht raus. Du musst das Böse beim Namen nennen. Und dann musste er dorthin und dann zum Chef gehen und sagen, ich habe gestohlen. Ich habe diesen Mantel gestohlen. Ich musste, ich konnte nicht anders. Und dann musste er den Mantel zurückgeben. Und wie das dann ausgegangen ist im Einzelnen, weiß ich nicht, alles im Einzelnen. Aber ich weiß von ihm. Wie ist er frei geworden? Da war eine Großevangelisation in Hamburg, Billy Graham. Viele von euch waren vielleicht da, ich war auch da. Und wir haben es nicht gesehen. Billy Graham, es war rappelvoll, knallevoll. Und Billy Graham ließ dann zum Schluss der Veranstaltung immer Eimer rumgehen. Eimer. Und da konnte man dann seine Kollekte reintun. Und weil so wahnsinnig viele Leute waren, kamen natürlich auch ein paar Sümmchen zusammen. Und dann gingen dann die Mitarbeiter und die Leute, die das Geld eingesammelt haben, nach nebenan, kippten das ganze Geld aus auf einen großen Haufen. Und dann drehten sie sich um und guckten den Wolfgang Dück an und sagten, Wolfgang, das zählst jetzt du. Wir gehen jetzt raus. Und du zählst das jetzt ganz alleine. Und er sagt, das könnt ihr doch nicht machen, das geht doch gar nicht. Ihr wisst doch, wie ich bin, ich muss doch immer alles mitnehmen. Die sagten, wir gehen jetzt raus. Und du bleibst hier allein mit dem ganzen Geld. Und dann sind sie rausgegangen. Und dann erzählte der Wolfgang Dück, als sie raus waren, fing er an zu heulen. Hat er geheult über dieses Vertrauen, das man ihm dort entgegenbrachte. Von dem Tag an musste er nie wieder was mitgehen lassen. Nie wieder. Er war frei. Seht ihr, und wenn wir frei werden und Jesus uns frei macht, dann bringt uns auch so ein Vertrauen entgegen. Und da kannst du nur sagen, Herr, lass sein, ich kann das nicht. Und Jesus sagt, ich weiß, ich weiß. Natürlich kannst du das nicht, aber ich kann es mit dir. Ich kann es mit dir. Gott sei Dank, dass wir solch einen Herrn haben, der uns so unglaublich lieb hat. Gott sei Dank, dass wir Jesus haben dürfen. Und die armen Leute, die Jesus noch nicht kennen, dann habt ihr das Beste noch vor euch. Also, das Gute Nummer eins, zu dem Jesus uns tüchtig macht, ist, Entschuldigung, Christen gehören Gott und sie sind lebendige Zeichen von Freiheit, von Knechtschaft, von Bindung und Sucht. Und das Zweite, der gute Hirte macht tüchtig, indem er die Schafe leitet. Jesus erklärt den Weg, den wir in unserem Leben gehen sollen, nicht nur, er geht ihn mit uns mit, aber er geht voran. Und da musst du schon hinter ihm hergehen, damit du den richtigen Weg erwischt, den, der zum Leben führt. Der Prophet Jesaja formulierte das Ganze einmal so, die Bilanz eines Lebens. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich von seinem Weg. Manche wollen sich nicht nach Haus bringen lassen. Die meinen, sie können das alles allein mit den Wölfen fertig werden. Du Schaf. Die saftigen Weiden finden, sich gegen Ungeziefer wehren, die giftigen Pflanzen erkennen, sich den Dorn wieder herauszuziehen aus der Pfote, den sie hineingetreten haben, sie einen Unterstand bauen. Manche meinen, sie brauchen Jesus nicht und haben doch längst schon die Orientierung in ihrem Leben verloren. Alle Ängste und Katastrophen der Welt reduzieren sich auf diese eine Dummheit. Dummheit. Wir brauchen die Führung durch Jesus nicht. Meinen Sie? Typisch Schaf. Sie können sogar Schafe mit einer religiösen Ader sprechen. Gott ja, Jesus nein. Und dann ist der liebe Gott ja so weit weg, dass er einem auch gar nicht in das Leben hineinreden kann. Aber ohne Jesus geht man in der Wildnis des Lebens ein. Wir sind unfähig von Natur aus, das Gute zu tun. Unfähig. Man kann dem Schaf einen religiösen Mantel anziehen. Es bringt keine Veränderung. Ohne Jesus zu leben heißt, du gehst verloren. Weder nackte Unglaube noch religiöse Überzeugung lassen dich ans Ziel kommen, denn irgendwo kommst du ja mal an am Ende deines Lebens. Und dann ist die Frage, wo bist du dann? Im Himmel oder in der Hölle? Dazwischen gibt es nichts. Eins von beiden. Du musst vom Ende her denken. Wie lange hast du zu leben? 18 Jahre, 80 Jahre. Tja, Hauptsache ist, dass du ans Ziel kommst, nach Haus, in die ewige Gemeinschaft mit Gott, in das Leben. Das ist das Entscheidende. Und nicht, ob uns alle Wege passen, die Jesus, der gute Hirte, uns führt und führen will. Nach seiner Auferstehung sagt Jesus zu Petrus, ich werde dich führen, wohin du nicht willst. Ja, führen, wohin du nicht willst, das ist ja heute das Grundempfinden. Es geht irgendwo hin, wohin wir nicht wollen. Und darauf haben wir überhaupt keinen Einfluss. Es macht uns Angst, depressiv und resignierend. Bei Jesus ist das alles ganz, ganz, ganz anders. Er führt nicht ohne unser Einverständnis. Und wenn wir nicht weitergehen wollen auf dem Weg, den Jesus uns führt, dann bleiben wir da eben stehen, wo wir sind. Und wir kommen nicht weiter, auch nicht einen Millimeter weiter voran. Wir werden immer, vielleicht Zeit unseres Lebens, an demselben Problem herumknacksen und kommen da nicht hindurch, weil wir uns von Jesus nicht führen lassen wollen. Oder wir bleiben einfach nur stehen und dann ist das Stehenbleiben, das ist Rückschritt, Abfall. Und wenn Jesus uns Wege führt, die uns vielleicht nicht ganz so angenehm sind, auf den ersten Blick, dann können wir trotzdem wissen, es ist der einzige Weg, der uns ans Ziel führt, nämlich zu Gottes vollkommenem Reich. Und wir kennen den, der uns führt, Jesus. Und das macht nicht Angst, sondern Mut. Wir werden von einem geführt, der uns lieb hat. Und wenn Jesus dich führt, dann kommst du an. Dann weißt du, wo es längst geht. Du erfährst den Willen Gottes für dein Leben und für die Welt. Und du hast Maßstäbe, an denen du dich orientieren kannst. Du hast sie, also lebe sie. Deshalb das Gute Nummer zwei, zu dem Jesus uns tüchtig macht, heißt, Christen lassen sich führen von Jesus Christus und sind lebendige Zeichen von Hoffnung, lebendige Zeichen von Mut und Frieden. Und das Dritte, der gute Hirte macht uns tüchtig, indem er uns versorgt. Und das ist ein ganz herrliches Kapitel, das ich jetzt hier aufschlage. Der Herr versorgt uns. Er schickt uns nicht einfach los und sagt, nun seht mal zu, wie ihr klarkommt. Nein, sagt er, ich bürge für euch, für alles, was ihr braucht. Und wenn wir meinen, es ist alles zu Ende, es geht nicht mehr weiter, dann fängt Jesus erst an. Natürlich, das hat er ja mit seinem Sterben und Auferstehen bewiesen. Was für ein Problem sollte es noch geben, das er nicht kennt und mit seinen Schafen nicht teilt? Er kennt auch deine Probleme. Und Jesus Christus, der gute Hirte, geht mit seinen Schafen den Problemen nicht aus dem Weg, sondern er geht mit seinen Schafen durch die Probleme hindurch. Er teilt diese Probleme mit dir. Und da entsteht die aufregende Erfahrung, dass Christen noch Kraft haben, wo alle längst aufgegeben haben. Als Pastor, das dürfte bekannt sein, habe ich oft auf dem Friedhof zu tun. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Nach 1200 Beerdigungen bin ich jetzt etwas besser dran. Ich habe da nichts gegen. Ich liebe die Beerdigung nicht so besonders. Aber wenn ich auf dem Friedhof bin, dann spüre ich immer ganz genau, was ist das für einer, der da vor mir im Sarg liegt oder in der Urne? Und das Spüren, das kommt von den Leuten her natürlich, die da mit herum sind. Und da gibt es ganz fröhliche Beerdigungen. Da können Leute noch strahlen. Sie wissen, der Verstorbene ist nach Haus gegangen. Nach Haus. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich jemanden beerdige, der Jesus Christus nicht zum Herrn und zum Heiland seines Lebens hat und deshalb ohne Hoffnung gestorben ist, oder ob Jesus einen so lebenstüchtig gemacht hat, dass Tod und Teufel ihn nicht mehr von Gott und vom Leben trennen können. Selbst wenn der Abschied wehtut und Tränen kostet, das ist mit Händen zu greifen, ob einer unter Tränen noch getröstet ist, ob der Hoffnung ist, auch angesichts des Todes und des Grabes. Und was für die letzte große Not des Todes gilt, das gilt auch für die vielen kleinen Tode vorher, die wir scheibchenweise sterben. Das zählt auch bei Liebeskummer zum Beispiel. Das zählt auch bei Krankheit. Das gilt für Leiden und Arbeitslosigkeit. Das gilt auch im Ozonloch oder auf der Spitze der Atombombe. Jesus versorgt seine Leute. Und Jesus lässt seine Leute keinen Mangel haben. Und als die Jünger von Jesus mit ihm durch dick und dünn gegangen sind, durch Staub und Dreck, durch Hitze und Kälte, als sie Entbehrungen litten und von Flöhen gepiesackt waren, als sie den Widerstand und die Ablehnung der Welt erfahren haben, nur weil sie Jesus folgten, da fragte er sie, habt ihr jemals Mangel gehabt? Mangel. Und sie antworteten, nein, Herr, niemals. Nee, kein Mangel gehabt. Auf den Hirten ist Verlass. Ich war mal wieder in Israel mit einer Gruppe und wir fuhren mit dem Bus auf der Straße längs und dann erklärte uns gerade unser Guide, der israelische Guide von vorne, wie das so ist mit Hirten und Schafen und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, der Hirte muss immer vor den Schafen hergehen. Wir folgen ihm dann einfach. Und dann fahren wir an einer Herde vorbei. Und dann sagte unser Guide zum Busfahrer, halt mal an, halt mal an, halt mal an. Der war natürlich ganz verdutzt. Dann hielt er an. Unser Guide sprang raus und lief da zu dem hin, der hinter der Herde herging. Der nicht vor der Herde ging, sondern hinter der Herde. Und da kam der lachend und strahlend zurück. Wir fragten ihn, was ist denn los? Warum geht er denn hinter der Herde her? Warum geht er nicht vorne vorweg? Er sagte, das war nicht der Hirte, das war der Schlachter. Ja, das war der Schlachter. Also, mit Jesus rechnen, das ist lebenstüchtiger Realismus. Ich weiß, wir lieben das überhaupt nicht. Wir haben viel lieber unsere eigenen Abrechnungen, unsere eigenen Berechnungen und. Wir wissen doch am Ende ganz genau, das geht alles nicht auf, sondern der lebenstüchtige Realismus ist wo ganz anders. Jesus kommt auf für seine Leute. Wir brauchen uns von der Not nicht zerfressen zu lassen. Deshalb können Christen immer noch lachen, auch wenn die Not ganz, ganz groß ist. Auch da, wo man eigentlich nur noch heulen kann, ist auf Jesus Verlass. Für die Gemeinschaft mit Gott sind wir gebaut und deshalb gibt es da, wo Jesus ist, keine Mangelerscheinungen. Jesus befähigt dich, auf dem rechten Weg zu bleiben, ihn zu gehen und Gottes Liebe zu tun. Seine Liebe macht lebenstüchtig. Das ist das Gute Nummer 3. Christen haben, was sie brauchen, denn Jesus sorgt für sie und sie sind lebendige Zeichen des Trostes und der Freude und der Liebe. Der vierte Punkt, der letzte Punkt. Der gute Hirte macht tüchtig, indem er die Schafe zusammenhält. Allein geht man ein. Wir haben genügend Leute hier, die sind aus fremden Städten zu uns gekommen, haben lange gesucht, bis sie eine Gemeinde gefunden hatten und genau gemerkt, allein gehen wir ein. Wir brauchen Christen um uns herum. Christen, die dasselbe glauben und bekennen wie wir. Und ohne Gemeinschaft können wir einfach nicht leben. Von Zinzendorf stammt dies bekannte Wort: Ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Richtig. Und die Einzelgänger, die sind allemal noch Spinner geworden oder Sonderlinge. Aber gemeinsam ist man nicht irgendeine Hammelherde, die dumpf und dumm, frommblökend auf der Erde herumirrt. Gemeinsam sind die, die zu Jesus Christus gehören, das Zeichen der Einheit und Beweis für das, was Jesus Christus mit seiner Liebe unter den Menschen tun kann. Wenn es nur danach gegangen wäre, wie die Christen sind, macht euch da bitte nichts vor. Es gäbe schon lange keine Kirche mehr. Wenn es nur darum gegangen wäre. Aber immer wieder neu tut Jesus Christus Menschen zur Gemeinde hinzu und verändert uns eigenwillige Individualisten. Da lernen wir den Bruder kennen oder die Schwester. Da lernen sich Menschen verstehen, die normalerweise nie im Leben miteinander auskommen würden. Aber durch die Liebe von Jesus und zu Jesus, sind sie miteinander verbunden. Da kann man den anderen in seiner Verschiedenheit akzeptieren und dennoch mit ihm ganz eins sein. Eines Tages interviewte man den berühmten Komponisten und Orchesterdirigenten Leonard Bernstein. Die letzte Frage schien sehr naiv zu sein. Welches Instrument wird im Sinfonieorchester am wenigsten gern gespielt? Verschmitzt lächelnd antwortete der Meister, ohne zu zögern, die zweite Geige. Die zweite Geige. Jeder möchte furchtbar gern die erste Geige spielen. Und es gibt nur wenige, die die gleiche Begeisterung und das gleiche Interesse für die zweite Geige aufbringen. Alle streben nur nach der Stellung des ersten Geigers. Und nur wenige verstehen, wie wichtig die zweite Geige ist. Und die berühmtesten Orchester der Welt sind die, welche die besten zweiten Geiger haben. Denn alle Orchester haben ausgezeichnete erste Geiger. Aber ohne die zweite Geige gäbe es keine Harmonie. Tja, das kann ich nur zur Kenntnis nehmen. Das ist gut, richtig gut, ich kann es mir leicht vorstellen. Aber dass der gute Hirte, unser guter Hirte, Jesus Christus, eine große Arbeit hat mit uns, liegt auf der Hand. Und wie wichtig Jesus die Einheit seiner Gemeinde ist, seiner Leute, zeigt er im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, in dem er betet, auf dass sie alle eins seien. Eben, auf dass wir alle eins sind. Wir gehören zusammen und zusammen gehören wir Jesus Christus. Bei aller Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit. Das ist das Gute Nummer 4. Christen sind nicht allein, denn Jesus Christus stellt ihnen Mitchristen zur Seite. Sie sind lebendige Zeichen von Gemeinschaft, von Teilen, von Solidarität, lebendige Zeichen von Einheit in der Verschiedenheit. Also, und das alles mit Ausdauer, Treue, Hingabe und Disziplin, mit Übersicht und Ordnung und Einsatz und Leistung. Und merkt ihr, die Sekundärtugenden, mit denen ich angefangen habe, die sind jetzt ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Jetzt, wo klar ist, vor allem steht die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen.